Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München, Jasmin Riedel. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Frau Riedel, heute ist Superstreiktag. Das Kabinenpersonal bei der Lufthansa streikt und die Lokführerinnen und Lokführer der Gewerkschaft GDL streiken ebenfalls noch bis heute Nacht 2 Uhr. Jetzt sind Sie heute vom Bayerischen Rundfunk in München zugeschaltet und Sie waren hoffentlich auf dem Weg dahin nicht auf die Bahn angewiesen, oder wie sind Sie dahin gekommen?
Nee, ich war nicht auf die Bahn angewiesen, aber ich wollte eigentlich mit dem ÖPNV kommen. Aber irgendwie wollte mein Bus nicht das, was ich wollte. Und so habe ich mich dann mit wehenden Fahnen doch noch ins Auto gesetzt und bin hier in die Tiefgarage gefahren.
Ja. Glück gehabt. Also ja, multimodal unterwegs sozusagen, also mit ganz verschiedenen.
Ja, genau, multimodal unterwegs. Zumal man hätte ja, wir hatten ja noch ein bisschen die Aussicht darauf, dass wir hier in so eine Brandschutzübung hineinkommen beim Bayerischen Rundfunk, aber die ist ja schon beendet. Insofern, das wäre vielleicht auch nochmal ein zusätzlicher Aufregungs- und Spaßfaktor gewesen für den heutigen Vormittag und Mittag.
Das stimmt, wir haben vor der Sendung schon Notfallpläne ausgearbeitet. Was passiert, wenn jetzt der Feueralarm während der Sendung losgeht? Jetzt ist er schon durch, Sie haben es gesagt, Frau Riedel, also können wir uns einfach darauf verlassen, dass hier hoffentlich die Technik nicht streikt und wir nicht streiken und unsere Stimmen mitmachen und wir uns ganz entspannt über die Themen dieses Tages beugen, oder?
Genau, und für die Stimme, also ich habe hier ein Glas Wasser stehen, also ich bin vorbereitet.
Das klingt gut. Ich habe hier, kann ich Ihnen verraten, eine Flasche auf dem Pult stehen, die ich gleich mal ganz schnell runterräume, weil das nämlich bei uns eigentlich gar nicht erlaubt ist, neben der Technik ein Getränk stehen zu haben. Aber das mache ich gleich auf das Nebentischchen. Dann nehmen Sie sich, die Sie zuhören, gerne auch ein Getränk Ihrer Wahl, ein stimmenschonendes, oder Sie müssen ja jetzt gerade nicht reden, vielleicht auch eins, was der Stimme nicht unbedingt gut tut. Das ist uns ganz gleich. Wir sortieren das, was heute wichtig ist. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Jasmin Riedel ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München und sie ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der war heute im Deutschlandfunk im Interview und der wurde natürlich auch zu seiner Haltung befragt im Hinblick auf die Taurus-Diskussion hier in Deutschland. Also zu der Idee, jetzt ganz aktuell, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper nicht direkt an die Ukraine liefert, sondern an Großbritannien liefern könnte und dann im Rahmen eines Ringtauschs Storm Shadow Marschflugkörper aus Großbritannien in die Ukraine gehen könnten. Und Jens Stoltenberg hat so sinngemäß gesagt, in solche spezifischen nationalen Waffenfragen mischt er sich nicht ein. Und ich musste da aufmerken, weil ich denke, es ist natürlich einerseits eine nationale Frage, das ist hier die deutsche Bundesregierung, die entscheidet, ob Taurus-Marschflugkörper irgendwo hin können. Aber es ist natürlich schon auch eine Frage, die alle betrifft, die dafür sorgen wollen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt. Oder wie sehen Sie das, Jasmin Riedel?
Ja, absolut. Also das ist eben nicht nur eine nationale Debatte. Also er hat sich vermutlich einfach an der Stelle zurückhalten wollen, weil die Taurus-Debatte ist ja so jetzt aktuell eben dieser Zankapfel. Und man merkt ja, dass diese verteidigungspolitischen, außenpolitischen oder aber auch weltpolitischen Sachverhalte irgendwie dann doch wieder so zusammenschrumpfen auf so ein innenpolitisches und Koalitionsdrama, sag ich jetzt mal. Ja, und deswegen, glaube ich, wollte sich da an der Stelle sozusagen zurückhalten. Aber auf der anderen Seite schauen meines Erachtens natürlich die anderen Staaten und Nationen dann auch darauf, wie sich Deutschland in der Sache verhält und oder eben auch nicht verhält und gerade auch der Kanzler.
Da gibt es ja, Sie haben die Koalition angesprochen, auch nicht gerade so eine eindeutige Haltung. Mhm. Also zu dieser Idee eines Ringtauschs, die ich gerade skizziert habe, hat ja Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sich jetzt nicht so ablehnend geäußert am Sonntag bei Karin Mioska. Und jetzt hat der Bundeskanzler aber nochmal bei einer Pressekonferenz in Berlin gesagt, dass seine Klarheit wirklich da sei.
Was ja, das eine Waffensystem betrifft, bin ich der Meinung, dass es nicht angesichts seiner Wirkung, angesichts der Art und Weise, wo es eingesetzt werden kann, nicht ohne Kontrolle genutzt werden kann, dass aber eine Beteiligung deutscher Soldaten nicht vertretbar ist, auch nicht von außerhalb der Ukraine, und habe deshalb gesagt, dass ich nicht den Einsatz für vertretbar halte und dass es deshalb weder um direkt oder indirekt geht, sondern darum, dass wir klar sind, was diese konkrete Frage betrifft.
Also der Kanzler will da keine missverständlichen Erwartungen wecken, hat er dann noch gesagt. Also ist da innerhalb der Koalition, Sie haben es jetzt gerade als Koalitionsdrama bezeichnet, ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, aber zumindest ein Dissens zu spüren.
Ja, ich finde schon, dass sich bei jeglicher Waffenlieferungsthematik immer wieder so dieser Zankapfel irgendwie zeigt. Deswegen, also ja, vielleicht ist Drama ein bisschen hochgegriffen, aber man sieht schon die Gräben sehr, sehr deutlich, weil auf der einen Seite jetzt Taurus symbolisch einerseits für die Unterstützung der Ukraine steht, aber auf der anderen Seite, das sind ja auch die Sorgen, die Olaf Scholz jetzt da formuliert hat, als Symbol für eine potenzielle Kriegsbeteiligung Deutschlands. Und das steht sich einfach so deutlich einander gegenüber. Und das lässt sich auch offenbar nicht klar auflösen, weil auf der einen Seite steht die SPD, auch die Wählerschaft der SPD ist, was wir aus Umfragen wissen, aus aktuelleren Umfragen auch wissen, nicht für Waffenlieferungen. Auf der anderen Seite die Position der FDP und aber auch Teilen der Grünen und auch der Wählerschaft von beiden Parteien, die tendenziell eher für Waffenlieferungen sind oder zumindest nicht für den Stopp von Waffenlieferungen sind.
Jetzt frage ich mich auch vor diesem Hintergrund, warum diese Debatte jetzt wirklich nochmal genau so verläuft wie einige Debatten davor. Also es gab ja immer wieder die Dynamik, auch jetzt zum Beispiel beim Thema Panzer, dass dann die einen geschrien haben, da wird eine rote Linie überschritten, das dürfen wir auf keinen Fall machen. Dann gab es die anderen, die gesagt haben, ihr Zauderer, ihr Zögerer, wir müssen unbedingt liefern. Und mir kommt diese Dynamik, also das ist wirklich so ein täglich grüßt das Murmeltiergefühl eigentlich. Diese Diskussion haben wir auch nicht nur einmal geführt, seit es Krieg in der Ukraine gibt. Und es gab in der Vergangenheit dann doch oft über Umwege oder eben wirklich über solche Ringtauschideen dann doch noch ein verklausuliertes Ja zu bestimmten Lieferungen. Wie schätzen Sie das denn ein als Politikbeobachterin in dem Fall? Wird es in diesem Fall auch ein verklausuliertes Ja geben?
Also wenn man sozusagen von der Vergangenheit auf die Gegenwart bzw. Zukunft schließt, dann wird man in irgendeiner Form wieder eine Lösung finden, eine verklausulierte, wie Sie sagen. Und warum ist es wieder einmal so? Vielleicht dazu, wenn ich da noch kurz drauf eingehen darf. Mein Eindruck ist, also das normative Grundproblem, eben dieses symbolische, dass man unter Umständen Kriegspartei werden könnte oder diese Sorge dafür, dieses normative Grundproblem, das lässt sich nicht auflösen zwischen den beteiligten Parteien auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wollen alle Parteien auch sozusagen damit ihren Grundkern vielleicht nicht verlassen und vielleicht auch nicht den Grundkern ihrer Unterstützerschaft, ihrer Wählerschaft.
Jetzt nehme ich doch nochmal das Ampeldrama-Wort in den Mund.
Ah, jetzt kommt es doch mit dem Drama, gell?
Ja. Das ist natürlich auch journalistisch immer gar nicht so leicht, so ein catchy Wort dann einfach außen vor zu lassen. Aber ich will es trotzdem nochmal einschränken. Ich selber würde vielleicht nicht von Drama sprechen, aber von Dissens. Aber dieses Drama suggeriert ja schon auch, also diese Wortwahl, die Sie verwendet haben, dass die Ampel da ruckelt. Es gibt auch Stimmen, die sagen, die Ampel ist da in Gefahr, weil einfach immer wieder an dieser Waffendiskussion sich zeigt, dass da ein Dissens ist und irgendwie auch ganz, ganz schwer zu einem Kompromiss zu finden ist, was sich ja nicht nur an der Waffendiskussion vielleicht zeigt bei der Ampel. Denken Sie denn aber ernsthaft, wenn wir jetzt beim Drama bleiben, dass die Ampel da Gefahr läuft, auch an dieser Diskussion zerbrechen zu können?
Also bisher ist meine Position diesbezüglich immer, dass die Koalition nicht aufgegeben wird, also zumindest nicht in der Form, dass es tatsächlich zum Beispiel dann zu Neuwahlen käme und dergleichen, weil das etwas ist, was die FDP auf keinen Fall möchte, weil die Umfragewerte zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht gut sind für die FDP. Aber es ist insofern ein Problem, dass die Ampelkoalitionäre, und Sie haben es eben schon gesagt, es geht ja eben nicht bloß um jetzt die aktuellen Waffenlieferungen, sondern sonst sind es andere Konfliktfelder, die immer diese Konfliktlinien zwischen denen aufmachen und deutlich machen. Und man behindert sich natürlich immer wieder in der Arbeit, im Vorankommen, im Lösen von Problemen, die Sie sich ja auch selber auf die Fahnen geschrieben haben für die Koalition, für die Regierungszeit, wenn man immer und immer wieder in die Aushandlung von diesen Kernproblemen hineingehen muss. Und das halte ich eher sozusagen für eine Herausforderung für die Zusammenarbeit. Aber ich würde nicht per se sagen, dass deswegen die Koalition schon zerbricht, auch wenn das manchmal von Seiten der Medien vielleicht angesprochen wird und auf der anderen Seite die Unionsfraktionen ja vielleicht auch darauf hoffen.
Jasmin Riedel ist Politikprofessorin an der Universität der Bundeswehr in München und heute hier zu Gast, um auf die Themen des Tages zu schauen. Vielen Dank bis hierhin. Der Bayerische Rundfunk hat heute eine Recherche veröffentlicht, die zeigt, dass für die AfD-Bundestagsfraktionen und AfD-Abgeordnete mehr als 100 Personen arbeiten, die aus Organisationen kommen, die von deutschen Verfassungsschutzämtern als rechtsextremistisch eingestuft werden. Jasmin Riedel ist mein Gast. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München. Und Frau Riedel, ich muss leider sagen, diese Nachricht überrascht mich jetzt nicht so besonders.
Ja, mich hat es jetzt auch nicht sonderlich überrascht, aber vielleicht das Wichtige daran ist, vielleicht hat es den ein oder andere Person überrascht und es ist natürlich auch wichtig, es bekannt zu machen. Aber überraschend ist es nicht. Wir sehen ja seit vielen Jahren eine Entwicklung bei der AfD, die immer weiter sozusagen von rechtskonservativ, populistisch über rechts radikal bis rechtsextrem läuft und zunächst in bestimmten Teilen und jetzt eben insgesamt. Also, und dann gibt es die diversen Berichte, Korrektivbericht, dann interne Chatgruppen, Informationen, die rauskommen. Also es reiht sich eigentlich in so eine ganz klare Linie ein.
Wenig überraschend fand ich auch die Reaktion der AfD. Da hieß es, die AfD-Fraktion weist den Bericht scharf zurück und spricht von einer Kampagne. Also die Opferrolle.
Ja, also auch diese Opferrolle, das ist auch etwas, was nicht ganz unbekannt ist, kennen wir auch aus verschiedenen anderen Zusammenhängen. Und dieser Kampagnenbegriff, also dass man eben vorwirft, gerade den öffentlich-rechtlichen Medien, Kampagnen gegen sie zu fahren, das ist das eine. Und der andere Punkt, den Sie, glaube ich, auch noch genannt haben, war, dass sie sich nicht dazu äußern würden, weil es sich um personenbezogene Informationen handeln würde. Also da kommt noch hinzu, dass man sich sozusagen zurückzieht, dass man sich auch aus rechtlichen Gründen gar nicht äußern müsse oder sollte.
Und apropos personenbezogen, also der BR hat natürlich nicht nur gesagt, oh, da sind über 100 Personen aus Organisationen, die von deutschen Verfassungsschutzämtern als rechtsextremistisch eingestuft werden, sondern hat das auch nochmal spezifiziert. Und ich glaube, es lohnt sich da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. Also es gibt laut BR eben Personen in ihren Recherchen, die namentlich in Verfassungsschutzberichten erwähnt werden. Auch Personen, die Führungspositionen in beobachteten Organisationen innehaben und zum Beispiel auch als Referentinnen, Referenten beim Institut für Staatspolitik in Schnellrode arbeiten. Das ist ein als rechtsextremistisch eingestuftes Institut, wo eben auch ganz viel, ja, sozusagen der theoretische Überbau für diese rechtsextremistische Ausrichtung der Partei geschieht. Also finde auch total wichtig, da auch nochmal wirklich im Einzelnen hinzugucken, um welche Organisationen, um welche Orte geht es denn da?
Ja, also genau, das ist eben auch noch der spannende Punkt an der Stelle, dass es ja nicht so, ich sag jetzt mal, nur um Hinterbänkler geht, einerseits sowohl was das AfD-Personal im Bundestag betrifft, aber eben auch die Personen, die aus rechtsextremen Kreisen kommen und für die AfD tätig sind, sondern dass es sich dort um zum Teil prominente Personen handelt, die nachweislich rechtsextrem sind, beziehungsweise auch der Neonazi-Szene zugeordnet sind, die aktiv sind, die im Verfassungsschutzbericht auftauchen und die sozusagen auch natürlich ein gewisses Organisationspotenzial haben und selber wiederum sehr gut und breit vernetzt sind. Also es handelt sich ja nicht um unvernetzte Einzelpersonen. Und das ist eben meines Erachtens auch das nochmal in besonderem Maße problematische an diesem Sachverhalt, dass wir hier sehen, dass hier klare Netzwerke, rechtsextreme Netzwerke sind, die im Bundestag sozusagen tätig sind.
Jetzt ist die AfD nicht nur deshalb heute in den Schlagzeilen, sondern auch wegen einer Verhandlung am Nordrhein-Westfälischen Oberverwaltungsgericht in Münster. Da geht es in einem, und liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss kurz ausholen, um zu erzählen, worum es geht. Es geht in einem sogenannten Berufungsverfahren um die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das hatte unter anderem die Junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft und die AfD als ganze ebenfalls als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Das Verwaltungsgericht Köln hatte diese Sicht dann bestätigt und gegen dieses Urteil hat die AfD Berufung eingelegt. Und die Verwaltungsrichter in Münster klären eben jetzt ab heute, ob die Einstufung des Verfassungsschutzes rechtens ist. Ich frage mich, indem ich das jetzt sehr lang und breit erkläre, und ich finde es zwar wichtig, es zu erklären, ob wir nicht auch damit der AfD eigentlich eine viel zu große Bühne bieten.
Naja, es ist dass man die Rechtsmittel nutzt, das ist Teil unseres Rechtsstaates. Also das, diesen Punkt jetzt, das muss man schon auch aushalten, ne? Dass eine Partei das Recht hat, in Berufung zu gehen und das dann klären zu lassen. Dann müsste man einfach die Rechtslage ändern. So, da würde ich jetzt so knapp formulieren. Gibt man ihr eine Bühne der Partei mit der entsprechenden Berichterstattung, mit der Möglichkeit, auch einfach nochmal den Sachverhalt zu kommunizieren, sowohl medial als auch sozusagen vor Gericht? Ja, natürlich gibt man ihr eine Bühne damit. Was ich tatsächlich aber nochmal einen spannenden Punkt finde, ist auch mit Blick auf jetzt die heutigen Rechercheergebnisse des BR, aber auch die weiteren sozusagen Erkenntnisse seitens des Verfassungsschutzes. Wir reden ja jetzt darüber, ob die AfD als Verdachtsfall, also das Berufungsverfahren zum Verdachtsfall. Wir sind aber ja oder der Verfassungsschutz ist ja an der Stelle sogar schon noch einen Schritt weiter. Und es geht eigentlich in der alltäglichen Arbeit des Verfassungsschutzes gegenüber der AfD jetzt um die Frage, ob sie als gesichertsrechtsextrem sogar schon einzuordnen sei. Insofern ist meine Frage eher, hängt dieses Verfahren der Gegenwart vielleicht hinterher?
Das ist ja auch oft ein Argument, was genannt wird, wenn es um ein mögliches AfD-Verbot geht. Also da gibt es ja einige, die sagen, das ist nicht zielführend, weil das ein Verfahren wäre, das so lang dauert, dass das dann ermüdet oder dass eben die Aufmerksamkeit dann eben gerade nicht mehr da ist, weil alle nur sagen, dauert lang, ist irgendwie schwierig.
Aber die Länge eines Verfahrens sollte jetzt eigentlich nicht der Abschreckungsmechanismus sein, ne? Also dann bringt ja sozusagen dieses Verbotsverfahren als Instrument des Rechtsstaates zum Schutz sozusagen des Staates vor inneren Feinden in diesem Falle, ist ja eigentlich hinfällig. Also es gibt ja dann an der Stelle keinen Sinn. Es ist, glaube ich, aber auch die Frage, und das ist meines Erachtens eher sozusagen auch einer der Kritikpunkte, was bringt das Verfahren? Also wenn es nicht erfolgreich ist, gibt man eben der Partei nochmal eine neue Bühne, auch diese Opferrolle wieder zu besetzen. Gelingt das Verfahren, dann ist immer auch die Sorge, tauchen die Personen dann ab? Also jetzt ist ja sozusagen das Potenzial, das Personal deutlicher sichtbar. Auf der anderen Seite ist es aber auch Aufgabe eines Staates oder eines demokratischen Rechtsstaates, sich vor den Feinden aus dem Inneren, das gehört zur wehrhaften Demokratie dazu, zu schützen.
Wären Sie denn für ein AfD-Verbot?
Boah.
Das ist noch eine große Frage.
Das ist eine große Frage. Ich bin zumindest dafür, dass die Möglichkeiten geprüft werden. Also dass ich würde mich als Politikwissenschaftlerin an der Stelle mit einem finalen Urteil dazu zurückhalten und eher auf die Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtswissenschaft und auch aus der juristischen Praxis verweisen, die ja sozusagen das auch einfach besser beurteilen können. Was wir sehen ist, auch politikwissenschaftlich, dass die AfD mindestens in Teilen eine rechtsextreme Partei ist, die auch gruppenbezogen menschenfeindlich sich verhält. Und ich halte das für hochproblematisch unter diesem Aspekt der wehrhaften Demokratie. Und man sollte schon prüfen, ob man da weitere Schritte gehen kann.
Jasmin Riedel ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München. Und sie ist heute hier unser Gast, um auf die Themen des Tages zu schauen. Vielen Dank. Jasmin Riedel ist mein Gast hier heute. Sie ist Politikprofessorin an der Universität der Bundeswehr in München. Frau Riedel, mögen Sie Mammuts?
Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so eine Emotion zu Mammuts. Ich finde Elefanten, die finde ich toll. Die sind, glaube ich, relativ nah genetisch am Mammut dran, oder?
Das stimmt. Da wäre nur beim Streicheln dann das Problem, dass man es nicht so weich hat.
Ja, aber wissen wir, wie weich das ist? Das könnte ja auch so rau sein, so ein Mammutfell, oder?
So ein bisschen verfilzt von dem sehr hohen Alter oder so.
Ja, wer und weiß. Sehr fettig, oder? Die sind doch dann auch ganz fettig, damit die in der Kälte gut zurechtkommen, so ein Fell.
Haben Sie recht, na, vielleicht muss man dann so einen Mammutfriseur mal hinstellen, um es dann weich zu haben.
Und die haben doch große Riesenzähne, oder? Also da hätte ich jetzt schon Respekt vor. Und sie sind viel größer als Elefanten. Also vielleicht aus der Ferne, aber zum Streicheln, nee.
Okay, das heißt, Sie würden dann vielleicht nicht unbedingt zusagen, wenn jemand Ihnen sagen würde, Ende der 2020er Jahre könnten Sie einem Mammut begegnen? Also aus der Ferne, höre ich raus.
Ja, also aus der Ferne mal anschauen, okay. Aber aus der Nähe, ich weiß es nicht. Also so persönlich, so was man eben individuelles Sicherheitsbedürfnis gegenüber wilden Tieren betrifft, würde ich sagen, muss nicht.
Und warum ich Sie jetzt hier über Mammuts löchere, erzähle ich Ihnen und Ihnen natürlich auch, liebe Hörerinnen, jetzt. Es gibt nämlich ein Start-up aus Texas, das heißt Colossal, und das will das Mammut mit Hilfe von Gentechnik wiederbeleben. Dazu haben WissenschaftlerInnen unter dem Permafrost in Sibirien Mammut-DNA gesammelt, und diese Zellen sollen dann entwickelt werden. Ich verkürze das jetzt, das ganz genau wissenschaftlich verstehe ich das selber auch nicht, aber das Mammut soll dann von einer Elefantenkuh ausgetragen werden. Also irgendwie soll dann so ein Beinah-Mammut entstehen. Und zwar soll das nicht nur zum Spaß entstehen, weil es halt so schön ist, sondern diese Beinah-Mammuts, die sollen auf dem Permafrost dann rumtrampeln, ihn so fester machen und vor dem Auftauen schützen. Also auch noch ein Klimakrisenproblem mitlösen. Was halten Sie denn davon, Frau Riedel?
Also ich glaube jetzt, diese Sache mit dem Klimakrisenproblem lösen ist nur so ein Marketing-Ding, oder? Um dem Ganzen so eine zusätzliche Berechtigung, gesellschaftspolitische Berechtigung zu geben und vielleicht auch das ein oder andere öffentliche Fördergeld einzuheimsen.
Aber das heißt, ich höre raus, Sie sind nicht so ein Fan von Mammuts genetisch wiedererstehen lassen?
Naja, also so aus Wissenschaftlerinnen-Sicht, ne? Und wissenschaftsoptimistischer Sicht würde ich schon sagen, ist spannend. Was kann man machen mit den entsprechenden Genverfahren? Also es ist ja so, die Genschere wird da angesetzt. CRISPR-Cas, neuen Verfahren. Das ist dann erstmal ganz spannend. Was kann man machen? Wo kommt man hin und so? Aber unter sozusagen größeren und weg von der rein wissenschaftlichen Betrachtungsweise und dem Forschergeist vielleicht. Es ist ja schon auch ein problematischer Punkt. Also wir bringen da unter Umständen genveränderte Organismen in die Welt hinein, wobei ich jetzt auch noch nicht genau weiß, wie weit die da schon auch sind. Ich glaube, die haben es jetzt nur geschafft, diese Genschere da anzuwenden. Aber ich meine, so eine Elefantenkuh, die trägt ihr Baby 2 Jahre aus. Also das müsste dieser Hybrid-Embryo ja auch erstmal schaffen. Aber gut, nehmen wir an, er würde es schaffen. Dann haben wir da so einen Hybrid, und der beeinflusst ja auch seine Umgebung und wird von seiner Umgebung beeinflusst. Und genetisch veränderte Lebensformen, wir kennen das auch vielleicht schon so von Mücken, das ist jetzt nicht nur problemfrei, würde ich sagen.
Ja, Sie haben schon gesagt, also diese Unsicherheit, ob das überhaupt Wahrheit wird, ob dann irgendwann da so ein Mammutbaby auf dem Permafrost rumtrampelt, das ist jetzt wissenschaftlich auch noch nicht geprüft. Das stand in dem Bericht, den ich dazu gelesen habe, auf jeden Fall drin. Also das Startup hat da natürlich vollmundigere Formulierungen. Jetzt argumentieren die aber schon auch damit, dass das dann nicht nur dem Permafrost gut geht, sondern dass auch andere Tiere durch die Präsenz dieses Beinah-Mammuts dann vor dem Aussterben bewahrt werden könnten. Da wird das nördliche Breitmaulnashorn genannt. Angenommen, ne, und da bin ich auch so vorsichtig wie Sie in der Formulierung, angenommen, das wäre wirklich so, würden Sie sich dann überzeugen lassen, auch ein genmanipuliertes Mammut dahin zu stellen?
Naja, also ich glaube, mit dem Verfahren, was Sie da anwenden, mit der Genschere, da gibt es ja auch schon andere mögliche Ansätze, um zu schauen, wie man bestehende Tierarten, die gefährdet sind, da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele, da gab es jetzt kürzlich auch wieder Berichte dazu, ob man die nicht vielleicht sozusagen erstmal versucht, durch andere Verfahren zu schützen und zu erhalten, anstatt jetzt einen de facto Fremdkörper damit hineinzuholen. Und ich meine, Sie haben es ja selber gesagt, ist ein Start-up. Ne? Start-ups, die leben auch von Fördergeldern. Das heißt, deren Aufgabe ist es jetzt auch gerade mit großen, gut klingenden, sehr optimistischen Ankündigungen auch um Gelder, Investoren, Investorinnen, aber auch öffentliche Fördergelder sozusagen dafür, ja, für sich zu werben. Und deswegen bin ich schlichtweg da an der Stelle ein bisschen skeptisch. Und ich meine, es lässt sich schnell die Behauptung aufstellen, dass so ein Mammut dabei hilft, dass ein anderes Tier nicht ausstirbt. Aber das ist ja nur eine Behauptung. Das lässt sich ja überhaupt nicht überprüfen. Das lässt sich ja erst überprüfen, wenn das Mammut da ist. Aber dann sind auch alle vielleicht nicht intendierten Nebeneffekte mit dabei. Und das öffentliche Geld ist vielleicht schon da reingeflossen, was man vielleicht für andere Dinge hätte besser nutzen können?
Wer weiß, vielleicht werden wir es erfahren. Und ich möchte noch ein absurdes Finding mit Ihnen teilen. Bei der Recherche zum Mammut-Startup bin ich nämlich auf ein anderes Startup gestoßen, ein belgisches Startup, das will Mammut-DNA in vegetarisches Fleisch injizieren, damit es saftiger, blutiger und fleischiger rüberkommt. Hat dafür auch schon einiges an Millionen eingesammelt und ich denke mir, okay, Mammut-Startup-Forschung scheint ein Ding zu sein.
Ja, Mammuts, oh Gott, ja, offenbar. Also diese Sache mit dem Fleisch werde ich jetzt heute den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommen. Dankeschön.
Guten Appetit. Jasmin Riedel ist mein Gast hier heute. Sie ist im seriösen Teil ihres Lebens Politikprofessorin an der Universität der Bundeswehr in München. Und wir machen hier heute die Stunde Sendung und die gute halbe Stunde Podcast zusammen. Und Sie hören sie schon kichern in der Leitung vom Bayerischen Rundfunk zu uns hier nach Berlin. Sie hat nämlich etwas mitgebracht, für das sie sich ein bisschen schämt, und nimmt uns mal mit in den Teil ihres Lebens, bei dem ihr sogenanntes Guilty Pleasure eine Rolle spielt. Wo ist das denn, Frau Riedel?
Ja, also ich würde trotzdem noch sozusagen voranschicken, ich fröne ihm nicht in meinem echten Leben, nur in meinem Gedanken und in meinem Herzen, weil ich es mich nicht traue, aus Gründen, zu denen wir vielleicht gleich auch noch kommen. Ich habe ein großes Herz für richtig dicke, prollige Autos.
Ich kenne mich überhaupt nicht aus für Autos, also sowas wie Porsche.
Ah, darf ich Firmen sagen?
Ja, wenn Sie mehrere sagen, ist es okay.
Also in bestimmten Kreisen nennt man es liebevoll einen Bimmer, also so einen richtig dicken BMW M5 oder so. Finde ich großartig. Und ich habe keinen, ich fahre keinen, aber ich schaue sehr, sehr neidvoll drauf. Und es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie so eine verbotene Liebe. Wie so, das Herz sagt ja, der Kopf sagt nein. Und wenn ich das Freundinnen und Freunde erzähle, die gucken mich immer mit völlig großen Augen an. Es ist, glaube ich, auch jetzt, also ich habe mich jetzt geoutet, sozusagen in die Welt hinein, weil das nämlich gar nicht so viele Leute von mir wissen.
Aber was genau ist es, was Sie dann so fasziniert? Also gehen Sie dann wirklich zu so einem Fahrzeug und streichen so über den Kotflügel und sagen, oh, der glänzt so schön und der hat so eine schöne Form, oder?
Also ich muss sagen, ich habe eh so ein Herz für Semi-Wertgegenstände, ne? Also so Sachen, die ich richtig toll finde, die kann ich auch mal so, also physische Dinge anfassen und mal so, mal kuscheln, so, ne? Also manche Leute umarmen einen Baum, ich umarme manchmal unsere Hardware und unseren GPU-Cluster und so ein schönes Auto, das kann ich auch mal so kuscheln, ja, genau. Ja,
kuschelig.
Und was ist das? Ich weiß es nicht, ich finde die Form toll, ich finde, es sieht einfach total cool aus und es ist auch so, weil ich würde es halt so gerne haben, aber ich weiß, es geht halt nicht.
Weil einfach Klimaschutzsünde? Oder sind Sie da einfach rational am Start und sagen, okay, ich kann das nicht tun, weil die Welt geht sonst unter?
Es sind zwei Dinge. Einmal ist es einfach ökologisch totaler Unsinn und es ist ökonomisch auch einfach der totale Wahnsinn. Also ich selber fahre ein kleines, außerordentlich praktisches Auto. Und ich denke mir immer so, du bist günstig, du verbrauchst wenig. Du bist praktisch, okay. Aber dann sagt das Herz wieder, schau, was da drüben für ein schicker Bimmer steht.
Und schließen Sie tatsächlich aus, dass Sie irgendwann in Ihrem Leben mal schwach werden?
Ich werde sowas nicht kaufen, auf gar keinen Fall. Nee, ich darf vielleicht manchmal mitfahren. Da freue ich mich dann schon sehr.
Jasmin Riedel ist Politikprofessorin an der Bundeswehr-Uni in München und sie frönt in ihren Gedanken ihrer Autoliebe. Vielen Dank fürs Teilen.
Gerne.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr solcher Insights bei uns erfahren möchten und vielleicht sogar zuschauen wollen, wie das dann im Studio aussieht, wenn Menschen hier ihre peinlichen Leidenschaften teilen.
Das ist nicht peinlich.
Na, wir warten auf die Hörerpost. Aber wir öffnen auf jeden Fall morgen unser Studio wieder für Sie. Da ist dann kein Mammut und auch kein schnelles Auto, sondern die Schriftstellerin Nora Bosson zu Gast. Sie können uns im Kamera-Livestream über die Schulter schauen und live im Chat mitdiskutieren. Und unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio finden Sie alle Infos, die Sie dazu brauchen. die Werbeauftragte der Bundesregierung, Eva Högel. Die hat heute den Jahresbericht der Bundeswehr für 2023 vorgestellt. Und der zeigt, dass die Bundeswehr nach wie vor, so heißt es, ein enormes Personalproblem habe. Das Ziel war es ja, die Personalstärke bis 2031 von derzeit gut 181.000 auf dann 203.000 Soldatinnen und Soldaten zu erhöhen. Und das war auch Thema, dass das eben wirklich nur schwer zu erreichen sei. Jetzt wollen wir mal schauen, wie weit die Zeitenwende nach dem Bericht vorangeschritten ist und was da noch so drin stand. Da möchte ich drauf schauen mit meinem Gast, mit Jasmin Riedel. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München. Und wir haben uns unseren Hauptstadtkorrespondenten Frank Kapellan eingeladen. Der hat die Vorstellung des Jahresberichts der Bundeswehr für uns verfolgt. Jetzt habe ich ein bisschen was schon genannt, Herr Kapellan. Was steht denn noch drin im Bericht, was Sie als wichtig erachten?
Ja, natürlich ist das ein ganz zentraler Punkt, dass es am Personal fehlt, dass die Bundeswehr immer noch nicht attraktiv ist. Wem mag man das verdenken? Es wurde immer wieder gesagt von Eva Högel, die Bundeswehr ist ein attraktiver Arbeitgeber, aber die Bundeswehr ist in diesen Zeiten auch ein Arbeitgeber, der mit gewissen Risiken natürlich behaftet ist. Wenn ich an den Krieg denke und an die Kriegstüchtigkeit, die ja vom Bundesverteidigungsminister da immer wieder propagiert wird, gewissermaßen. Aber es fehlt eben nicht nur an Personal, es fehlt am Material nach wie vor. Die Infrastruktur ist marode. Das trägt dann, so sagt sie, das auch mit dazu bei, dass uns die Leute fehlen, dass wir zu wenig junge Leute gewinnen können, die zur Bundeswehr gehen. Also es gibt da auch im zweiten Jahr der Zeitenwende immer noch viele strukturelle Probleme. Und Eva Högel, wir hören das gleich mal, fasst das so zusammen.
Zum Thema Personal habe ich keine guten Neuigkeiten und keine guten Botschaften, denn die Bundeswehr altert und schrumpft. Wir haben kaum Veränderungen im Bereich Frauen. Wir haben zu wenig Frauen bei der Bundeswehr. Die Quote beträgt 15%. Wir sind bei 9,68% ohne die Sanität. Das ist zu wenig, das muss mehr werden.
Ja, und im Vergleich zum Vorjahr war es eben dann sogar so, dass die Zahl der Beschäftigten bei der Bundeswehr zurückgegangen ist, die Zahl der Soldatinnen und Soldaten. Wir haben eine Abbrecherquote von 20%, viel zu hoch. Da liegt noch einiges im Argen, klagt die Werbeauftragte Eva Högel.
Was mir dabei auffällt, wenn ich das so anhöre oder eben auch lese, was da drin steht in dem Bericht, Frau Riedel, ist, dass da durchaus ehrlich einfach klare Probleme angesprochen werden. Also da wird kein Blatt vor den Mund genommen, da wird sehr klar gesagt, das ist die Ansage, so und so wird es nicht laufen. Das ist was, eigentlich was mich selber überrascht hat, dass es mich überrascht hat, aber es ist zumindest einfach sehr ehrliche Politik. Oder wie sehen Sie das als Politikwissenschaftsprofessorin?
Ja, aber das ist auch die Aufgabe des Wehrberichts, ne? Es ist ein Kontrollinstrument und insofern, wenn es das nicht täte, dann würde es der eigentlichen Aufgabe, für die es vorgesehen ist, nicht nachkommen an der Stelle. Und es ist klar, es ist natürlich vielleicht auch ungemütlich, gerade in den aktuellen Zeiten ungemütlich, aber es ist auch notwendig, dass man entsprechend auf die Probleme und Missstände hinweist.
Herr Kapellan, jetzt hat die Süddeutsche Zeitung heute von der geplanten Strukturreform der Bundeswehr berichtet. Die hat unter anderem zitiert aus einem 34-seitigen Konzeptpapier, das der Bundesverteidigungsminister Pistorius da auf den Weg bringen möchte. War auch das Thema heute bei der Vorstellung des Wehrberichts? Weil hängt ja zusammen, ne? Wenn
ja,
nicht genug Leute da sind, kann auch nichts umstrukturiert so gut werden.
Das hängt zusammen. Das ist auch gestreift worden, zumindest am Rande. Also das, was sich Boris Pistorius da vorstellt. Also er will, hat ja gerade das Beschaffungswesen reformiert. Da ist man einen guten Schritt vorangekommen, dass eben auch schweres Gerät beispielsweise, das wir an die Ukraine abgeben, dass das schneller nachbeschafft werden kann. Aber er will jetzt eben auch an die Personalstrukturen herangehen. Weniger Generäle, die Führungsebene soll neu strukturiert werden. Damit sollen eben auch Entscheidungen schneller getroffen werden. Das will er jetzt bis Ostern etwa entscheiden, wie das dann wirklich kommt. Man will zum Beispiel ein gemeinsames Führungskommando auf den Weg bringen, also nicht mehr die Aufteilung haben zwischen dem territorialen Führungskommando für die Inlandseinsätze und jenem Einsatzkommando für die Auslandseinsätze. Man möchte die Cybersicherheit stärken, die Digitalisierung auch voranbringen durch einen eigenen Bereich neben Heer, Marine und Luftwaffe. Also da hat er einiges in Planung, aber die große Frage ist natürlich auch, wie sieht's mit dem Geld aus? 100 Milliarden Euro Sondervermögen, das wird Ende des Jahres vermutlich aufgebraucht sein. Derzeit sind 2/3 gebunden, dann braucht man mehr Geld und Eva Högel hat ja schon mal gesagt, vor einem Jahr hat sie das schon gesagt, wir brauchen eigentlich 300 Milliarden Euro. Und da war sie dann heute doch auch zurückhaltend, wenn es darum ging, ja, wo soll das Geld dann herkommen? Wo, an welcher Stelle wollen wir denn sparen? Und da sagt sie dann diplomatisch, das ist nicht meine Aufgabe, das ist Aufgabe eben des Parlaments zu klären, ob man etwa, wie sich die Union das ja vorstellt, im Sozialbereich kürzt, um da Geld locker zu machen für die Bundeswehr. Aber da steht eben die Politik, da steht der Verteidigungsminister vor einem großen Problem, Stichwort 2%-Ziel. Wenn er dieses Ziel weiterhin einhalten will. Derzeit geht das nur mit dem Sondervermögen und im kommenden Jahr schon, so die eigenen Berechnungen, könnten da 5-6 Milliarden Euro schon wieder fehlen.
Das ist da, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Das ist auch gleich was, woran ich denken muss und was ich finde, auch wieder so die Überleitung zu Taurus oder unserer Debatte ganz am Anfang leitet, nämlich da kündigt sich doch schon wieder das nächste nächste Ampelkonflikt an und das gleich im Wahljahr. Oder wie sehen Sie das, Herr Kabelan? Also wenn klar ist, das Delta bei der Finanzierung ist groß für 25, um dieses 2%-Ziel zu erreichen. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt sehr diplomatisch geantwortet, aber eigentlich ist doch schon wieder klar, dass das nächste Problem vor der Haustür steht,
ja,
oder?
Ja, absolut, absolut. Da geht es dann eben um die Milliarden, die im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für unsere eigene Sicherheit, für die Bündnissicherheit locker gemacht werden müssen, ganz klar. Aber beim Thema Taurus, das wurde auch in der Pressekonferenz gestreift, da hat sie, Eva Högel, gesagt, ich habe da nicht über dieses Waffensystem mit den Soldaten gesprochen, ob man das abgeben könnte oder nicht, aber beim Thema Taurus steht aus meiner Sicht auch der Wahlkampf, stehen die Landtagswahlen, die Europawahlen stehen da im Mittelpunkt des Kanzlers. Denn es wird immer wieder gesagt, er kann es nur schlecht begründen, warum er Taurus nicht liefern will. Aber er sieht natürlich, dass seine Zurückhaltung, seine Vorsicht, die er da an den Tag legt, dass das gut ankommt, insbesondere im Osten der Republik. Und ich glaube, diese Karte spielt er neben der finanziellen Frage, die das ja auch mit sich bringt. Denn wenn ich Taurus abgebe, die ja auch wichtig sind, diese Marschflugkörper für die Bundeswehr, für die eigene Verteidigungsbereitschaft, dann muss ich die wieder neu beschaffen. Und dann sind das auch wieder zusätzliche Milliarden, die ich locker machen muss.
Dann sage ich an dieser Stelle danke an Frank Kapelan aus unserem Hauptstadtstudio und danke an die Politikprofessorin von der Universität der Bundeswehr, Jasmin Riedel. Danke für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.